Früher hatten es Polizisten nicht so leicht. Sie mussten Beweisstücke sammeln, vielleicht gab es noch Fingerabdrücke und dann auch noch Zeugenaussagen. Heute aber gibt es ganz andere Möglichkeiten. Ein Beispiel ist der Fall des Golden State Killers. Das war 2018 in den USA. Er hatte in den 1970er und 80er Jahren mehr als ein Dutzend Menschen umgebracht, 50 Frauen vergewaltigt und mindestens 100 Einbrüche verübt. Jahrzehntelang konnte er untertauchen. Erst 2018, als er schon über 70 war, wurde er gefasst. Stammbaumforscher hatten sein genetisches Profil auf kommerziellen DNA-Datenbanken hochgeladen und dort nach Verwandten gesucht. Solche Datenbanken gibt es zum Beispiel für die Herkunft von Menschen. Da kann man Genmaterial untersuchen lassen und dann kennt man seine genetische Herkunft. In Schweden gab es vor wenigen Jahren einen ähnlichen Fall. Dazu ist jetzt eine Serie auf Netflix zu sehen. Genombrottet heißt sie. Das bedeutet so viel wie der Durchbruch. Christine Westerhaus berichtet, worum es damals ging und was noch alles möglich sein könnte mit DNA-Stammbäumen.
Am 19. Oktober 2004 begegnet Mohamed Amouri seinem Mörder auf dem Weg zur Schule. Dieser ersticht den 8-jährigen Jungen mit einem Messer. Kurz darauf wird die 56-jährige Lehrerin Annalena Svensson zufällig Zeugin des Verbrechens. Der Täter ersticht auch sie. Am Tatort hinterlässt er die Mordwaffe mit seinem Blut und eine Mütze mit Haaren darin. Daraus können die Ermittler zwar ein DNA-Profil des Mörders gewinnen, es sollte aber noch 16 Jahre dauern, bis diese Spuren den Täter überführen. Erst 2020 kommt der schwedische Ahnenforscher Peter Sjölund ihm auf die Schliche, als er in kommerziellen DNA-Datenbanken nach Verwandten des Mörders sucht.
Es war das erste Mal, dass diese Methode außerhalb Nordamerikas angewendet wurde, um ein Verbrechen aufzuklären.
Für seine Verwandtschaftsanalyse hat Sjölund klassische Ahnenforschung mit DNA-Stammbaumanalysen kombiniert. Dazu hat er das DNA-Profil des Mörders an einen kommerziellen Anbieter für Stammbaumanalysen geschickt. Das war dank einer Ausnahmebewilligung möglich. Die kommerzielle Datenbank spuckte mehrere hundert Treffer aus, also genetische Übereinstimmungen des Mörders mit anderen Personen. Doch nur etwa 30 von ihnen waren mit dem Täter ausreichend nah verwandt.
Und da weiß man, okay, die 20-30 Personen, die sind slekt auf irgendein mit unserem Gärningsmann.
Wir wussten zwar, dass diese 30 Personen irgendwie zur weitläufigen Familie des Täters gehören, aber vielleicht hatten sich ihre Wege schon vor 250 Jahren gekreuzt. Deshalb haben wir die Stammbäume dieser Menschen bis ins 16. und 17. Jahrhundert nachverfolgt. Es waren sicher 600 bis 700 Personen, die wir so kartiert haben.
600-700 Personen auf 1800-Talet und 1700-Talet in ihrem Job.
Um den Täter weiter einzukreisen, musste Sjölund mithilfe klassischer Ahnenforschung Stammbäume für diese 30 Menschen erstellen. Deshalb durchforstete er soziale Medien, alte Kirchenbücher und Geburts- und Sterberegister, um weitere Verwandte zu finden. Aus diesem riesigen Berg an Daten bastelte der Forscher eine Art Ahnenpuzzle und konnte dadurch den Kreis der möglichen Täter immer weiter eingrenzen. Am Ende bringt die freiwillig abgegebene Speichelprobe einer Journalistin den Durchbruch. Sie ist mit dem Täter verwandt, wodurch Sjölund weitere Personen als Täter ausschließen kann und auf die Fährte von zwei Brüdern aus Linköping gerät. Einer von ihnen hat die Tat gestanden. Seit diesem Erfolg ist der Ahnenforscher ein vielgefragter Mann.
Die Menschen in Linköping waren sehr dankbar. Viele haben sich bei mir gemeldet und erzählt, wie schrecklich es damals nach dem Mord war. Monatelang durften die Kinder in den Kitas und Schulen nicht draußen spielen. Alle sind sehr dankbar, dass der Fall nun abgeschlossen ist.
Während in den USA seit 2020 regelmäßig neue Mordfälle mithilfe von Stammbaumermittlungen aufgedeckt wurden, blieb der Linköping-Fall in Schweden jedoch bislang der einzige. Doch das könnte sich bald ändern. Derzeit verhandelt die Regierung über eine Gesetzesänderung. Klar ist, seit der Linköping-Doppelmord 2020 aufgeklärt wurde, ist es noch einfacher geworden, in DNA-Datenbanken Verwandte zu finden. Nicht nur, weil sich die technischen Methoden verbessert haben. Die Datenbanken werden immer größer, weil mehr und mehr Menschen ihr DNA-Profil hochladen, um nach Verwandten zu suchen oder Familiengeheimnisse zu lüften.
Das ist das Entscheidende. Man braucht einfach viele Puzzleteile in der Ahnenforschung. Und je mehr Leute mitmachen, desto mehr Treffer findet man in den Datenbanken. In Schweden haben sich mittlerweile etwa 3% der Bevölkerung testen lassen. Wir haben hier also hervorragende Voraussetzungen. Aber auch in Deutschland steigt die Zahl der getesteten Personen und wir sehen, dass in den Datenbanken ständig neue Familienübereinstimmungen dazukommen.
In Deutschland sind Stammbaumanalysen bei der polizeilichen Ermittlung jedoch verboten. Und es gibt nach Aussage des Bundeskriminalamtes derzeit auch keine Pläne, diese zuzulassen. Womöglich ändert sich das aber langfristig, wenn auch andere Länder ungeklärte Mordfälle mit dieser Methode auflösen, sagt die Forensikerin Martha Diepenbrück, die am Institut für Rechtsmedizin an der LMU München forscht.
Ich glaube, dass was wir wirklich brauchen, ist ein bisschen Änderung von wie wir als Gesellschaft denken. Also das wird so sein, dass wir freiwillig, aber vielleicht unerwartet an kriminalistischen Ermittlungen beteiligen werden. Und das ist natürlich sehr wichtig, dass wir uns erinnern, dass diese Beteiligung eine Form der Hilfe bedeutet. Also ohne uns können wahrscheinlich diese Fälle ungelöst bleiben. Und mit unserer Hilfe, diese Cold Cases würden gelöst. Aber das ist natürlich ein bisschen schockierend, wenn man zu Hause sitzt und dann klopft die Polizei und sagt, sie sind die zweite Cousine von jemandem, der jemanden ermordet hat. Und dann die Frage ist, was machen wir mit dieser Information? Wir sind nicht schuld natürlich, also wir können nur helfen. Aber das ist eine neue Situation für unsere Gesellschaft weltweit.
Wer verhindern will, dass sein genetisches Profil bei der polizeilichen Ermittlung genutzt wird, kann den Zugriff auf diese Daten verweigern, wenn er oder sie seine DNA an einen kommerziellen Anbieter schickt. Schon jetzt ist es aber möglich, anhand von genetischen Profilen Aussagen über die Augen- oder Haarfarbe sowie die Herkunft und das Alter eines Menschen zu machen. Und Forensiker wie Martha Diepenbrück arbeiten daran, der menschlichen DNA weitere Geheimnisse über die Identität ihrer Besitzer zu entlocken.
Wir forensischen Wissenschaftler, wir sind natürlich hochmotiviert, um das Feld weiterzuentwickeln, um die strafrechtlichen Ermittlungen zu unterstützen. Und zum Beispiel eines der neuesten untersuchten Themen sind die genetische Gesichtsvorhersagen. Ich muss Sie schon warnen, dass wir noch nicht da sind. Also eine 3D-Druck eines Täters zu erstellen, der DNA am Tatort hinterlassen hat, ist nach wie vor Fiktion und keine Wissenschaft.